Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich hoffe, Sie konnten Ihren Sommer schon wunderbar starten, genießen ihn, liegen irgendwo im Schatten oder natürlich mit den entsprechenden Cremes und Schutzvorrichtungen ausgestattet in einer sommerlich sonnigen Umgebung. Wir begrüßen Sie zu einer mittlerweile traditionell gewordenen Sommerserie. Und jedes Mal erkunden wir da neue Gefilde, neue Gebiete. Und jetzt stehe ich und Professor Christoph Mörgeli ist auch schon in Bereitschaftsstellung. Ich stehe da vor der wunderbaren Silhouette, vor der Kulisse der sächsischen Hauptstadt Dresden an der Elbe. Da ragen die Baudenkmäler im Hintergrund auf. Ich versuche hier mal einen Schwenk vorzunehmen, denn ich sende unsere erste Folge aus der Neustadt, das heißt die Altstadt, die Stadt mit den prächtigen Kulturdenkmälern, die ist auf der anderen Seite des Elbflusses. Sie sehen da also die Skyline von Dresden, die da wieder errichtet wurde. Wir kommen natürlich darauf, der Krieg hat hier seine Spuren hinterlassen. Die Frauenkirche, die Semperoper, die Residenz und viele, viele andere Bauwerke, die Geschichte geschrieben haben und bis heute die Menschen faszinieren. Und in dieser Woche wollen wir Sie begleiten durch den Sommer mit unseren Einschaltungen aus Dresden. Wir werden da Facetten der sächsischen Geschichte, der deutschen Geschichte, der Weltgeschichte, aber auch der Schweizer Geschichte, denn es gibt interessante Verbindungen, nicht wenige, die werden wir da anklingen lassen. Doch genug der Vorrede, ich möchte jetzt begrüßen und vor die Kamera bitten unseren Historiker Professor Christoph Mörgeli. Da ich ja noch Kameramann in Personalunion bin, mache ich jetzt gleich da die Einstellung. Ja, lieber Christoph, wir blicken auf Dresden. Ich habe einen kleinen Kameraschwenk gemacht. Eröffne das Thema, lege den Stoff aus, mit dem wir uns in dieser Woche beschäftigen werden.
Grüezi miteinander. In der Tat, die Kulisse von Dresden ist imposant. Wir sehen nacheinander die Hochschule für bildende Künste mit einem Glasdach, so wie eine Art Zitronenpresse. Und es folgt dann die Frauenkirche und wir sehen den Turm des neuen Rathauses. Es kommt das Residenzschloss und daneben die Hofkirche, traditionell katholische Hofkirche, denn der Hof ist im Gegensatz zur Bevölkerung hier in Sachsen römisch-katholisch. Heute ist das auch wieder Bischofssitz. Es folgt dann die Semperoper mit dem Zwinger und den entsprechenden Museen und Kunstschätzen. Also wirklich eine eindrückliche Kulisse, aber das war leider nicht immer so.
Dresden, bevor wir die wechselvolle Geschichte analysieren, vielleicht noch eine kurze Etablierung, sozusagen ein paar Hintergründe. Ja, Dresden ist die Hauptstadt von Sachsen. Dresden an der Elbe. Man sieht auch hier noch schöne grüne Landschaften, noch nicht alles verbaut und kanalisiert. Wofür steht Dresden, jetzt das ursprüngliche Dresden in der deutschen Geschichte? Kannst du da noch ein paar vielleicht Pflöcke einschlagen, sehr skizzenhaft natürlich, weil wir wollen dann noch auf andere Themen einsteigen.
Dresden steht für ein selbstständiges Kurfürstentum, war mal überaus bedeutend über die Region hinaus, als es sogar in Personalunion mit Polen monarchisch beherrscht war. Dresden steht dann selbst noch nach dem Schluss der Monarchie für den sogenannten Freistaat Sachsen, ist Landeshauptstadt und ist natürlich Kulturmetropole, nicht nur von Sachsen, sondern in ganz Deutschland und in ganz Europa, darf man zweifellos sagen. Also Dresden, heute etwa 570.000 Einwohner, es waren mal mehr, es ist die 12. größte Stadt Deutschlands. Dresden spielt eine ganz, ganz große Rolle heute politisch, aber auch nach wie vor industriell von den Dienstleistungen her. Vor allem IT hat sich hier angesiedelt und natürlich dann verschiedene Hochschulen. Ganz bekannt ist die Technische Universität.
Ist Dresden historisch gesehen die schönste deutsche Stadt?
Da wird man natürlich streiten drüber. Es gibt kleinere Städte, die außerordentlich reizvoll sind. Bamberg, weitgehend unzerstört geblieben im Zweiten Weltkrieg, oder Rothenburg ob der Tauber sind natürlich wahre Bischus. Aber unter den Großstädten gehört Dresden sicher zu den ganz, ganz schönen Metropolen hier in Deutschland.
Und hätte man im 19. Jahrhundert gesagt, also vor den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs, vor den Abstürzen und Zerstörungen, hätte man im 19. Jahrhundert gesagt, unter den großen deutschen Städten ist Dresden die Perle, sozusagen eben das Elbflorenz, wie ein bekanntes, vielleicht schon gar etwas klischiertes Beschreibungsbild lautet. Ja, Dresden vor dem 20. Jahrhundert in der Rangliste ganz vorne dabei der schönen Städte in Deutschland, würde ich meinen. Was meinst du?
Unbedingt. Die Renaissance und vor allem dann der Barock haben hier enorme Spuren hinterlassen. Berlin ist ja dann eher 19. Jahrhundert aus dem Boden gestampft, rasch relativ als Metropole, auch als Industriestandort natürlich. So gesehen ist Dresden von der Geschichte her sicher noch bedeutender und bietet noch mehr.
Sachsen, das Bundesland, das zu Dresden gehört, beziehungsweise Dresden, das zu Sachsen gehört, vielleicht dazu noch ein paar Worte. Bekannt das Erzgebirge, natürlich Naherholungsgebiete, Skigebiete, sehr schöne Landschaften, eben die Elbe, romantische Uferzonen. Sachsen, was kann man da sagen? Gibt auch eine große industrielle Tradition, vielleicht da ein paar Stichworte.
Ganz genau, vor allem im 18. und dann erst recht im 19. Jahrhundert ist die Industrie enorm entwickelt. Hier, das weiß man gar nicht mehr so recht, das war dann natürlich in den DDR-Zeiten etwas anders. Da war das nicht mehr der Inbegriff von Fortschrittlichkeit und technischer Innovation. Seither ist es das wieder geworden, würde ich mal meinen. Also eben im Bereich der neuen Technologien ist in Dresden sehr, sehr viel los. Natürlich auch im Zusammenhang mit der Technischen Hochschule und der Technischen Universität und dann den entsprechenden Start-ups.
Mir hat mal ein Freund, der aus Sachsen stammt, gesagt, die Mentalität der Sachsen, das seien Tüftler, das seien sehr fleißige Leute, die über Jahrhunderte hinweg innovativ sind, auch freiheitsliebende Leute, die da nicht alles mitmachen, was ihnen von oben diktiert wird. Gibt es dazu vielleicht von dir noch ein paar Überlegungen oder deine Eindrücke?
Soweit ich die Sachsen beurteilen kann, es ist ja immer etwas schwierig, so allgemeine Urteile abzugeben, aber sind sie sehr, sehr bodenständig, realistisch, auch sachbezogen, haben aber durchaus auch höhere Interessen, wie eben die Kultur zeigt, die hier gepflegt wird und für die man auch etwas springen lässt. Vielleicht sind die Sachsen auch etwas bürgerlicher geworden als der Durchschnitt der Bundesrepublik durch die Erfahrungen des Kommunismus. Das sieht man ja auch im Wahlverhalten. Im Moment herrscht in Sachsen eine Koalition unter einem CDU-Ministerpräsidenten und dann zusammen mit SPD und Grünen.
Also eine Art große Koalition, fast etwas bundesratsmäßig.
Ja, etwas schweizerisch. Wir haben auch im Bundesrat in der Schweiz ganz nach Kräften natürlich eine Zusammensetzung der Regierung. Hier eine große Ausnahme, die vielleicht doch lauteste oder jedenfalls auch eine der stärksten Oppositionsparteien, die wird natürlich nach wie vor nicht einbezogen ins Regieren.
Dresden ist jetzt für mich natürlich das Synonym für eine im Zweiten Weltkrieg fürchterlich zerstörte Stadt. Sie lag in Trümmern am Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie wird ja auch als Beispiel eines ungerechtfertigten Bombenkriegs immer wieder erwähnt. Das sei sozusagen komplett abseitig gewesen damals, komplett zerstört dann. Teilung Deutschlands, DDR-Geschichte, Wiederaufbau. Ist erstaunlich, wenn man jetzt die Skyline anschaut. Natürlich sieht man die Spuren der Geschichte, aber die haben hier also schon sehr stark das Ganze wieder gewissermaßen rekonstruiert.
Absolut. Das gilt natürlich für die architektonischen Höhepunkte, für die Prachtbauten, für die repräsentativen Bauten, was natürlich alles an, sagen wir, normalen Bürgerhäusern vernichtet wurde, ist natürlich nach wie vor sehr, sehr bedauerlich. Und diese Lücke und dieser Riss in die Stadt, diese Wunde, ist nie mehr ganz zu decken.
Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und Dresden, bringen wir dieses schmerzliche Kapitel gleich am Anfang, das gehört eben auch zur Geschichte, die Finsternis, das Dunkle, dann die Wiederauferstehung. Steigen wir etwas in die Finsternis. Ja, was hältst du von der These, dass da die Briten und die Amerikaner im Februar 1945, als der Krieg im Grunde schon gewonnen war, hier noch einmal tonnenweise Bomben abwarfen? Gibt ja doch die Lesart, seien viele Flüchtlinge hier gewesen, militärisch nicht sehr sinnvoll. Stimmt das eigentlich? Können wir da in diese Dunkelkammer noch hineinleuchten? Wie beurteilst du das als Fachhistoriker?
Es ist sicher mal zu sagen, dass Dresden verhältnismäßig lange vom Luftkrieg verschont wurde. Es war einfach nicht erreichbar für die westlichen Alliierten. Es lag zu weit weg. Aber als dann die Luftüberlegenheit absolut war, der Briten und der US-Amerikaner, da gab es dann die entsprechenden Bombardements. Es gab sie hier bereits 1944. Das ist erheblich später als beispielsweise Lübeck 1942 und auch Hamburg sehr früh natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Und hier war in Dresden schon nicht nichts. Das muss man der Gerechtigkeit halber sagen. Auch strategisch war nicht nichts. Es waren bedeutende Verkehrswege hier, beispielsweise die Schienenstränge Richtung Ostfront. Und da hat man natürlich vor allem von den Russen her Angst gehabt, dass es einfach sein wird, hier wieder entsprechende Verstärkungen an die Front zu werfen von deutscher Seite. Es führten hier auch die Züge nach Auschwitz durch und so weiter. Es ist ein trübes Kapitel. Und die Rüstungsindustrie war sehr stark. Es hat ein rechter Teil der Dresdner Industrie auf Rüstungsproduktion umgestellt. Und so gesehen war natürlich strategisch schon noch etwas zu holen. Ein anderes Kapitel ist die historische Altstadt. Da hat man dann nachher gesagt, man hatte einfach nicht die technischen Möglichkeiten, um so präzise zu bombardieren. Aber es ging sicher auch bei diesem Luftkrieg darum, den Willen, den Widerstand der Bevölkerung zu brechen. Und dass das nicht gelungen ist, das weiß man heute ziemlich deutlich.
Aber wir halten doch fest, die Behauptung, dass es überhaupt keine strategische Bedeutung gegeben habe von Dresdens, das würdest du doch stark in Frage stellen. Ja, die andere Behauptung, dass die Stadt voll gepfercht gewesen sei mit Flüchtlingen und auch da sinnloser Blutzoll entrichtet werden musste, sinnlose Opfer. War Dresden damals am Schluss des Zweiten Weltkriegs tatsächlich eine Flüchtlingsstadt, wie das Kritiker da der Amerikaner und der Briten immer wieder moniert haben?
Es gab durchaus Flüchtlinge aus Schlesien, aus Ostpreußen, aber da muss man auch festhalten, dass die Stadtbehörden alles versucht haben, diese Flüchtlinge weiter zu verfrachten, vor allem aufs Land. Auch die Kinder wurden vorsorglich oftmals aufs Land geschickt. Also dass hier riesige Mengen von Flüchtlingen sich gestaut hätten, da mache ich schon auch ein Fragezeichen. Genau natürlich, was die Zahlen betrifft, wurde ebenfalls massivst übertrieben. So tragisch das ist, aber 250.000 Menschen waren es nicht, die diesem Feuersturm, diesem Bombardement zum Opfer fielen zwischen dem 13. und dem 15. Februar 1945. Die neue Forschung geht von vielleicht 22, maximal 25.000 Todesopfern aus. Die meisten waren tragischerweise Frauen und Kinder, weil die Männer ja vielfach an der Front kämpften.
Dresden, das Beispiel einer Stadt, die über Jahrhunderte gewachsen ist, eine lange Geschichte hat, auch Bauwerke eindrücklichster Art hervorgebracht hat, von heute auf morgen, ist das alles in Trümmern, ist das mehr oder weniger weg, ausgelöscht, ausradiert. Wie sind die Sachsen, wie sind die Dresdner, die Deutschen insgesamt, die sich vermutlich auch mit dieser Stadt identifiziert haben und ihnen stolz war, wie ist man damit umgegangen an der Stunde 0:45?
Das war natürlich ein unglaubliches Trauma, die Stadt in Trümmern. Natürlich gab es Vorstädte, wo nicht alles kaputt war, das muss man auch sagen. Aber diese etwa 4 Wellen über 3 Tage hinweg haben natürlich enorme Zerstörungen angerichtet. Etwa 60, vielleicht auch 70.000 Wohnungen sind zerstört worden und die Leute wurden dann obdachlos. Sehr, sehr viele sind erstickt in den Kellern. Sehr, sehr viele sind natürlich verbrannt in diesem unglaublichen Feuersturm. Es gibt da aber auch Gräuelgeschichten, die wahrscheinlich so nicht stimmen, dass beispielsweise die Alliierten Phosphor abgeworfen hätten. Das waren wahrscheinlich optische Täuschungen. Und es ist auch nicht so, dass die Alliierten Flieger jetzt gezielt auf Flüchtlinge Jagd gemacht hätten und einzeln abgeschossen und so weiter. Das waren dann so Erzählungen, die sich aber kaum belegen lassen. Wir haben ja noch Zeugen auf beiden Seiten und die Erinnerung täuscht da manchmal doch etwas.
Im Rückblick betrachtet war dieser Bombenkrieg jetzt auch insbesondere hier gegen Städte wie Dresden. Muss man das aus heutiger Perspektive eigentlich als Kriegsverbrechen bezeichnen oder folgt das eher einer anderen Einordnung, dass man sagt, ja eben die Nationalsozialisten, die Deutschen haben damals Wind oder auch schon Sturm gesät und haben dann einfach einen Orkan, einen Riesentsunami damit natürlich gegen sich selber entfacht. Aber eben die Frage der Kriegsverbrechen war eine große Debatte zu Beginn der 2000er Jahre. Interessanterweise, als man hier auch wieder einzelne Bauwerke neu errichtete, das Bewusstsein in Deutschland, es gab Publikationen, Kriegsverbrechen, diese Bombardierungen, wie siehst du das?
Es war auch in den Vereinigten Staaten und in England umstritten. Es ist nicht einfach so, dass man da überzeugt war, diese Strategie ist jetzt die beste und führt unbedingt zum Ziel. Arthur Harris, der sogenannte Bomber Harris, das ist aber auch ein nationalsozialistischer Kampfbegriff, genau eben wie die Zerstörung der Kulturstadt und so weiter. Das wurde sofort propagandistisch ausgeschlachtet. Aber es gab durchaus in den Vereinigten Staaten und in England Diskussionen. Es ist ja auch interessant, dass politisch dieser Harris später nicht groß geehrt und gefeiert wurde. Er wurde relativ spät geadelt. Das ist unüblich für so hohe Offiziere in dieser Verantwortung. Und Churchill hatte auch seine Probleme mit ihm. Also man hat das durchaus bei den Alliierten auch diskutiert, aber selbstverständlich auf der Opferseite hier, und es gab hier tatsächlich Opfer, sieht man das aus anderer Perspektive und blendet dann vielleicht zuweilen die Vorgeschichte aus. Selbstverständlich war das ein Kriegsverbrechen, aber was die Deutschen gemacht haben, war mindestens genauso ein Kriegsverbrechen und sie haben nun mal begonnen, sie waren die Ersten. Wir kennen da, der Erstschlag ist natürlich in der Regel halt entscheidend. Das ist im Nahen Osten nicht anders als im Zweiten Weltkrieg.
Vielleicht noch interessant ein Hinweis, dass der eigentliche Erfinder des Flächenbombardements war ein Deutscher, der sehr eng mit Churchill zusammengearbeitet hat, ein Physiker namens Frederick Lindemann, aus Berlin stammend. Und das muss ein mathematisches Genie gewesen sein, befreundet mit Albert Einstein. Und er war ja der Architekt jener Flächenbombardemente und dieser Art der Kriegsführung. Im Unterschied übrigens, aber dann höre ich gleich auf mit diesem Exkurs, im Unterschied übrigens zu den Amerikanern, die eher auf das Precision Bombing setzten. Aber es gab damals noch nicht diese Zielcomputer. Und das wäre mal ein Thema, das wir vielleicht in einer gesonderten Spezialsendung anpacken müssten. Einfach mal diesen Bombenkrieg, das ist nämlich noch interessant, auch in der ganzen Entstehungsgeschichte. Kehren wir zurück zu Dresden, hier am Punkt Null, die totale Zerstörung. Ja, und dann das Wiederaufleben in den Trümmern. Kannst du da vielleicht diese, ja auch heldenhafte Geschichte, wenn man so will, der Selbstbehauptung und der Wiederauferstehung und dass man dann wieder aus diesen Trümmern herauskriechen musste, bis heute jetzt diese Veredelung und diese auch, wie man sieht, von vielen Leuten besuchte Stadt. Was sind da die wichtigen Stationen vielleicht des Wiederaufbaus von Dresden?
Es gibt noch im März und im April 1945 Bombardements hier in Dresden. Das hat also nicht aufgehört im Februar mit der großmehrheitlichen Zerstörung der inneren Stadt. Und man hat sofort versucht, das ist natürlich auch eindrücklich, irgendwie wieder Normalität herzustellen. Man hat diese Leichen weggekarrt und versucht, sie vielleicht ein bisschen zu identifizieren, vor allem aber zu bestatten. Wir sprechen von etwa 130 Friedhöfen und es gibt auch unendlich viele Gedenksteine und Denkmäler, die an diese Katastrophe hier erinnern. Aber noch unter der Nazi-Herrschaft hat man versucht, so die nötigsten Verkehrswege wieder zu öffnen und die Trümmer zu beseitigen. Es gab hier einen scheußlichen Gauleiter namens Mutschmann, ein Großverbrecher und natürlich auch Dieb und Gauner, der sich da alles unter den Nagel gerissen hat. Aber der hatte die Leute natürlich bis zuletzt mit seinem Repressionsapparat in der Hand. Er ist dann verhaftet worden und 1947 in Moskau erschossen worden.
Die DDR ist dann errichtet worden, Dresden, eine DDR-Stadt. Wie ist Dresden in dieser ganzen DDR-Geschichte eigentlich durchgekommen? Ist da schon viel wiederaufgebaut worden oder lag das jahrzehntelang noch in Trümmern? Wie muss man sich das Stadtbild, sozusagen die Skyline, die jetzt hinter uns liegt, wie muss man sich die zu DDR-Zeiten vorstellen?
Es wäre sicher ungerecht, wenn wir sagen würden, es wurde nichts gemacht in jenen Jahren. Man hat bewusst, wir werden das noch sehen, die Frauenkirche nicht aufgebaut, sondern als Mahnmal hinterlassen. Wir haben ja ähnliche Gedächtniskirche in Berlin auch. Das wurde so belassen, aber sonst hat man versucht, die Skyline einigermaßen wiederherzustellen. Das ging aber natürlich lange, da hatte man nicht die Mittel, wie dann später nach der Wende, wo alles noch etwas rascher ging. Aber man hat schon unter dem SED-Regime natürlich versucht, diese Kulturstadt ein bisschen wiederherzustellen. Das war natürlich auch ein Prestigeprojekt für dieses Regime unter Ulbricht und Honecker.
Und die eigentliche Renaissance, kann man sagen, versinnbildlich natürlich, du hast es angedeutet, mit der Wiedererrichtung der Frauenkirche. Wir werden hier natürlich ein spezielles Kapitel widmen. Wir haben vorher das hochaufragende Kuppelgebäude gesehen, ein architektonisches Meisterwerk, auch ein Fall für das Guinness-Buch der Rekorde gewissermaßen. Also der Durchbruch sozusagen, dann eigentlich in den 2000er Jahren, oder? Da hat man dann sozusagen mit der Frauenkirche hier eigentlich nochmal die Krone gewissermaßen aufgesetzt. Ja, vielleicht dazu noch ein paar Worte, Christoph.
Das war natürlich ein spektakuläres Bauwerk, das da 2005 wieder eröffnet werden konnte. Es gibt weniger spektakuläre Aktionen, beispielsweise im Residenzschloss. Da werden auch neue Museumsräumlichkeiten wieder hergestellt. Das wird ein einzigartiges Museenzentrum. Das grüne Gewölbe mit diesen Schatzkammern und dann die enormen Kunstschätze an Gemälde natürlich, die weltbekannt sind. Wir denken da an Canaletto beispielsweise und seine Ansichten von Dresden, die natürlich jenen von Venedig gar nicht so unähnlich sind.
Was mir aufgefallen ist, als ich das erste Mal in Dresden war, ist die romantische Uferlandschaft der Elbe. Es gibt auch eine Reihe von spektakulären Schlössern, die über das Ufer aufragen. Einige von berühmten Industriellen einmal besessen, unter anderem dem Chef der Odol, des Mundwasserherstellers, der dann auch das Schloss Darasp in der Schweiz noch erworben hat, das heute dem Künstler Not Vital gehört und auch ein Schauplatz internationaler Kunstveranstaltungen ist. Also diese Uferlandschaft hier an der Elbe, deutsche Romantik, ist das sozusagen auch das Hauptquartier, das Epizentrum gewissermaßen, eine Art Freiluftpark der deutschen Romantik, kann man das so sagen, Dresden, die Elbe, auch die verwandten, vielleicht etwas gebirgigen Zonen gleich im Anschluss in unmittelbarer Umgebung.
Ja, das ist Dresden. Dresden ist ein bisschen ein Stück Süden, könnte man meinen. Vor allem im Sommer hat man natürlich dieses Flair und wir sehen natürlich auch südliche Vorbilder, seien sie aus Griechenland, seien sie aus Italien. Und das wird durchaus genossen. Das ist schon seit langem so eine durchschnittliche bürgerliche Hochzeit in Deutschland. Wenn man sich das ein bisschen leisten konnte, die führte über Dresden, dann Richtung Süden, wenn möglich bis nach Rom.
Was sind für dich, das ist so ein bisschen ein Ausblick in diese Woche, was sind für dich eigentlich die absoluten Highlights von Dresden? Worüber werden wir uns unterhalten jetzt in den kommenden Tagen? Was sind so deine bevorzugten Sujets und Themen?
Die Frauenkirche ist natürlich enorm wichtig und deren Wiedererrichtung, ein ganz enorm entscheidendes protestantisches Bauwerk des 18. Jahrhunderts, dann die ganze Entwicklung des Residenzschlosses und eben auch das Ende der Monarchie hier in Sachsen 1918. Vorher gab es da noch einen gewaltigen, weltweit bekannten Skandal um die Kronprinzessin. Dann natürlich die Semperoper ist ganz wichtig. Wir werden, wie wir heute gesprochen haben, immer wieder auf die Katastrophe von 1945 zurückkommen. Und natürlich auch der goldene Reiter August der Starke, der diesem Dresden sein Gesicht gegeben hat und den die Dresdner nach wie vor irgendwie verehren, würde ich meinen, wenn sie ihn nicht gar lieben.
Lieber Christoph, meine Damen und Herren, ja, da sind also schon einige Ausblicke jetzt präsentiert worden. Wir freuen uns sehr auf diese Sendungen aus Dresden hier von der Elbe in die sommerliche Schweiz oder auch in die sommerlichen Gefilde, wo auch immer sie sich aufhalten, ist ja das Wunderbare mit diesen Übermittlungstechniken, dass man da sozusagen international und globalisiert unterwegs ist. Wir verabschieden uns zum Einstieg für heute, melden uns aber dann morgen zurück. Bleiben Sie dabei, die Weltwoche Daily Sommerserie aus Dresden, dieser unglaublich schönen leidgeprüften durch alle Vorkammern und Wendekreise der Hölle gegangenen Stadt, aber heute auch wieder ein Triumph des Überlebens, ein Triumph des Lebenwollens und der Wiederherstellung. Also da steckt alles drin, was für uns interessant ist. Bis bald, bis morgen, wir sehen uns.